habe ich ein wenig geknistert.
Läuft.
Herzlich willkommen zur 561. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser Sofa auf den Kopf von einer großen amerikanischen Rakete gestellt und fliegen für euch gleich zum Mond. Bevor es losgeht, besprechen wir für euch den Film First Man. Mit mir, der erste Mann auf dem Mond. Das ist Robert Krüger.
Das ist hier nur ein kleiner Schritt für mich.
Und die erste Frau, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, wer war denn die erste Frau? Gab es schon eine erste Frau?
Ich glaube, es gab keine.
Nicht mit darf leider Stefan Giesbert.
Ich bin trotzdem mit dabei. In eurem Herzen. Okay.
Aber der durfte doch dann auf der Darkside rumsausen, oder? Mit seinem Raumschiff.
Ja, ja.
Ja, den Erdaufgang von der Rückseite angucken.
Ja, die anderen ja auch, bevor sie runtergeflogen sind.
Ach, papalapap. Die haben gar nicht hingeguckt. Die mussten sich vorbereiten.
Ja, aber also, es war ja nicht klar, dass sie es überleben würden, auch die Landung. Von daher, das da oben ist schon, da war die wahrscheinlich ganz, ganz gut, dass er zurückkehrt. Der Rest, war nicht klar. Gut, du hast es ins Kino geschafft, richtig? Der läuft doch
ja,
noch ins Kino.
Zweimal diese Woche. Ja.
Wow, okay. First Man, worum ging's?
Ja, zu Deutsch Aufbruch zum Mond. Nicht so ein guter Titel, finde ich, aber okay. Der neue Damien Chazelle, also nach Whiplash und La La Land, geht's diesmal ins All. Und es wird auch nicht so viel gesungen diesmal.
Und weniger Musik generell, ja.
Ja, ja, genau. Also, obwohl Musik nach wie vor sehr wichtig ist, muss man sagen, für diesen Film. Ja, also die Hauptfigur des Films ist Neil Armstrong, also der erste Mann auf dem Mond, gespielt von Ryan Gosling. Allerdings geht, also erstmal, wenn man so sagen würde, okay, Damien Chazelle, nach dem, was man von ihm weiß, macht jetzt einen Film über Neil Armstrong. Da habe ich mir erstmal so gedacht, so, was? Warum? Es klang einfach so sehr konventionell für mich. Und das, finde ich, ist es eigentlich nicht. Die Herangehensweise ist einerseits über die Familiengeschichte und auch so im Prinzip das Psychogramm von Neil Armstrong. Wir setzen einige Jahre vor diesen ganzen Raummissionen an im Familienleben von Neil Armstrong. Seine kleine Tochter hat ja einen Hirntumor gehabt und ist mit 2 Jahren gestorben daran. Und das ist eigentlich der Aufhänger des Filmes und ist auch so, also psychologisch immer im Hintergrund dieser Figur. Also Neil Armstrong wird eben als jemand dargestellt, der sehr davon geprägt ist, von diesem, ja, eben diesem sehr tragischen Vorfall in seinem Familienleben, der natürlich auch die Familie insgesamt geprägt hat. Also die Frau von ihm wird gespielt von Claire Foy. Und es geht eben um diese Familie, um diese Ehe und dann darum, wie Neil Armstrong in gewisser Weise schon vorher in seinem Leben ein Stück weit so existiert, als wäre er auf dem Mond. Also wir sehen ihn einfach als jemand, der emotional sehr zurückgezogen ist und viele Dinge auch nicht so an sich heranlässt, aber gleichzeitig eben sehr konzentriert ist, was seine Arbeit angeht. Und wir sehen ihn dann eben, wie er die verschiedenen Stufen hinter sich bringt auf eben dem Weg zu dieser Mondmission, wo auch einige Zufälle eine Rolle spielen und auch tragische Ereignisse und so. Ja, und im Prinzip nähert sich der Film eben der Figur an von dieser persönlichen, familiären Seite. Und dann kommen wir eben immer näher ran an die Mondmission. Und was die Raumfahrt angeht, also es ist auf keinen Fall irgendwie so ein Film, der uns das irgendwie so zeigt, schnittiges Raumschiff und irgendwie alles sauber und sicher und so, sondern wir haben hier ganz extrem dieses Sitting in a Tin Can Gefühl. Also bei allen Raumfahrtszenen ist es so, dass man ordentlich Angst hat und sich die ganze Zeit denkt, welcher Wahnsinnige würde sich da reinsetzen und das jetzt machen. Und ja, das ist ganz zentral für den Film, dass eben die Raumfahrt nichts irgendwie Sauberes und wirklich Planbares oder sowas hat, sondern einfach hier in diesem frühen Stadion als was vollkommen Wahnwitziges im Prinzip auch präsentiert wird.
Mhm. Ist auch interessant, also das mit seiner Hintergrundgeschichte wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dann musste es damals so mit so bei dem Auswahlverfahren so das Vetting der Leute, da würdest du doch heute mit so einem Background wahrscheinlich als psychologisch labil nicht mehr durchkommen, oder? Kann man sich irgendwie nicht mehr vorstellen.
Das stimmt. Also es gibt auch tatsächlich in den Auswahlgesprächen gibt es diese Frage taucht auf. Ich will jetzt da nicht zu sagen, wie das sich dann abspielt und so, aber natürlich gibt es diese Frage auch. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, dass eben möglicherweise an diesem Punkt der Raumfahrt das eben noch nicht so ein professioneller Apparat war, wie das heute mit Sicherheit ist. Also,
dass sie drei Himmelhunde für den Weg zur Hölle gesucht haben, so nach dem Motto.
Ja, also nicht ganz, aber ein bisschen schon, ja.
Ja. Es war viel mehr Abenteuer, als es heute Wissenschaft ist.
Ja, wobei schon betont wird, dass eben er auch ein Wissenschaftler war und nicht einfach nur jemand war, der irgendwie, also es, der Punkt, den der Film macht, ist nicht, dass er einfach quasi lebensmüde war und deswegen konnte man ihn auch ins All schießen oder so. Also der Film nimmt das schon ernst, auch die Raumfahrt in diesem frühen Stadion, aber er zeigt eben schon auch ganz deutlich, dass es was anderes war, als Raumfahrt vielleicht heute ist. Oder vielleicht auch zum Teil, dass wir uns was Falsches vorstellen unter Raumfahrt. Das könnte ja durchaus auch sein.
Ja, und, also Stefan.
Was wir jetzt eben das ein oder andere Mal schon bei der ESA gesehen haben, wirkt es halt schon sehr professionell, sehr gut durchdacht, sehr wenig, wenn es gut geht, geht es gut und wenn nicht, fliegt es uns halt um die Ohren. Aber kann natürlich sein, dass wir nur die ein bisschen polierte Seite sehen in Wirklichkeit.
Ja, also es ist jetzt auch in dem Film nicht so, dass es so präsentiert wird, als würden die einfach denken, naja, schieß mal raus und dann wird man schon sehen, sondern natürlich versucht man auch so gut wie möglich erst alles auf alles vorbereitet zu sein und zu planen und so. Aber ich glaube, gerade wenn man die Sache angeht, eben von Seite dieses Astronauten, der eben der Erste da war und nichts von dem, was er da macht, lässt sich eben wirklich vorausplanen und so. Und dann ist eben die Frage, was für ein Psychogramm steht da dahinter und was für eine Persönlichkeit war jetzt eben gerade er, ist eine sehr spannende. Also ich finde einfach, dass der Film da schon was auftut, von dem ich jetzt gar nicht unbedingt so erwartet hatte, dass das so drinsteckt in der Geschichte. Ja. Und mich hat das auch sehr angesprochen, diese Raumfahrtszenen. Also ich fand das einfach schrecklich und großartig zugleich, dieses Gefühl, was man dann hat im Kino.
Mhm. Okay, das heißt, wir haben jetzt aber mehr so einen Film, der die menschliche Seite so ein bisschen beleuchtet. Und wie viel Teil nimmt der Weltraum und der Teil oben sozusagen, wenn sie die Erde verlassen haben, wie viel nimmt das ungefähr ein und wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, es ist jetzt nicht Gravity, es passieren ja keine Katastrophen, wir wissen ja alle, dass es halbwegs gut ausgeht, vielleicht ein paar spannende Momente, aber so im Großen und Ganzen hat es ja funktioniert. Ist es auch kein Armageddon oder so? Also wie muss ich mir diesen Part so vorstellen?
Also es geht eben nicht diese eine Raummission, die eben dann auf dem Mond endet, das ist nur ein relativ geringer Teil des Filmes. Also das ist wirklich, zeitlich nimmt das auch nicht sehr viel Platz ein. Das ist sozusagen der Höhepunkt eigentlich. Und vorher geht es eben dann auch auf der technischen Seite eher um den Weg dorthin. Also er erst als Testpilot und dann eben als er dann bei den verschiedenen Gemini-Programmteilen eben beteiligt ist und dann sehen wir auch, was andere Anwärter machen und dann gibt es eben Testfahrten und alle möglichen anderen Dinge. Also wir sehen dann einiges auch über die Ausbildung und was eben probiert wird und dann wird schon auch thematisiert, dass es natürlich dieses Space Race mit Russland gibt und was da der Druck dahinter ist und sowas. Also das wird alles beleuchtet und dann eben die tatsächliche Raummission und der Teil im Weltall, das ist zeitlich nicht so ein großer Anteil des Films. Ich würde trotzdem sagen, dass es der Höhepunkt irgendwie ist, aber es ist eben, nimmt nicht so viel Platz in dem Film insgesamt ein.
Und findet das einen genügenden Spannungsbogen, um in 2 Stunden irgendwie auch ein Anfang, Mittel und Ende zu erzählen oder ist das nur so dokumentarische Natur irgendwie?
Nee, also ich finde, es hat auf jeden Fall einen tollen Spannungsbogen. Allerdings ist es kein Actionfilm oder sowas, ja, oder kein Raumabenteuer in diesem Sinne. Es ist, wie ich schon gesagt habe, in erster Linie auch Psychogramm mit Raumfahrtanteilen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass mancher, der sich für Raumfahrt und so interessiert, dass den das vielleicht dann gar nicht so anspricht. Und der Film ist relativ, also hat eine ganz eigene Art zu erzählen. Er ist relativ langsam, lässt sich sehr viel Zeit für viele Dinge. Und das ist auch, also der Film ist im Prinzip so, wie Ryan Gosling als Schauspieler eben auch häufig ist. Also Ryan Gosling ist auch meiner Meinung nach perfekt für diese Rolle, weil er häufig eigentlich gar nicht so sehr viel macht, sehr statisch ist. Die Kamera ihn einfällt, wie er eigentlich nur schaut im Prinzip oder nur ganz minimal reagiert und sich relativ viel Zeit dafür lässt. Und so geht der Film im Prinzip auch vor. Und ein Stück weit Geduld braucht man für den Film, glaube ich, schon. Also man darf einfach nicht erwarten, dass es von Anfang an Raketen gibt oder sowas. Und aber ich finde, er hat auf jeden Fall einen Spannungsbogen. Also ich fand ihn sehr spannend. Mich hat er wirklich überrascht und überzeugt. Ja.
Okay, aber dann ist ja der Titel mit First Man wirklich so eigentlich, es ist nicht Man on the Moon, es ist First Man. Es geht um ihn und genau, um seinen Weg dahin. Ja.
Genau.
Insofern ist Aufbruch zum Mond vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn es den... Also es geht vielleicht um den Aufbruch mehr als Gesamtes.
Als Gesamtes? Ja, aber ich weiß nicht, ich finde eben schon, es geht wirklich um ihn. Also es geht, also er ist einfach die zentrale Figur dieses Filmes in jeder Hinsicht. Ich meine, gleichzeitig ist es so, es geht auch, also seine Frau, das ist auch eine sehr wichtige Figur, weil eben gezeigt wird, dass sie im Prinzip so ein Gegenpol ist in dieser... Es geht eben nicht einfach nur darum, dass er ein traumatisierter Typ ist, der jetzt diese Karriere dadurch läuft, sondern es geht eben gleichzeitig darum, welche Spannungen dann in seinem Leben existieren und wie eben sein Umfeld auf das reagiert, was sich da entwickelt und sowas. Ja. Ja, aber ich fand ihn wirklich sehr gut und ich fand ihn eben auch überhaupt nicht konventionell. Er ist nicht, er ist eben nicht einfach nur eine Raumfahrtgeschichte, sondern er ist wirklich ein sehr interessanter, eigenständiger Film mit Raumfahrtanteilen. Ja.
Okay, das klingt echt gut.
Ja, ich fand den auch wirklich gut. Ich gebe ihm 8 Punkte.
Okay. Ich glaube, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihm mindestens 9 geben.
Meinst du?
Ja, wenn es um den Weltraum geht, also bin ich halt echt nicht
also ich glaube, objektiv. Direkt als ich rausgekommen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich auch 9 Punkte gegeben. Jetzt muss ich so ein bisschen sacken lassen. Aber ich habe auch vor, ihn auf jeden Fall nochmal anzuschauen und ja, okay, würde ihn auch empfehlen. Und ich finde jetzt schon, wenn man sich mal überlegt, also als ich rausgekommen bin, war mein stärkster Gedanke im Prinzip, Ryan Gosling ist echt, also wenn man sich überlegt, was... dass er jetzt eben zum zweiten Mal mit Chazelle zusammengearbeitet hat. Man kann sich vorstellen, also Chazelle ist so ein junger Regisseur, wird in Zukunft wahrscheinlich wieder mit ihm arbeiten. Denis Villeneuve arbeitet offensichtlich ganz gerne mit Ryan Gosling und so. Irgendwie Ryan Gosling ist so präsent im Moment. Und ich habe wirklich das Gefühl, in 30 Jahren, wenn man zurückblickt auf diese Zeit und jetzt die nächsten 10 Jahre, die kommen, dann wird Ryan Gosling eins der Gesichter sein, die diese Filmzeit prägen. Und ich glaube, lange nachdem man diese ganzen jungen Herren namens Chris mit diversen unterschiedlichen Nachnamen dann schon lange nicht mehr in Erinnerung hat, wird Ryan Gosling einfach ein Gigant unter den Schauspielern dieser Zeit sein.
Ist der schon 27 oder älter? Nicht, dass der in diesen Club der...
Nee, der ist schon älter.
Okay, gut. Da haben wir ja Glück gehabt.
Ja, ich glaube, der lebt aber auch nicht so on the edge, ehrlich gesagt.
Nee? Ist ja Kanadier, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja total entspannt.
Ja, der ist ja, also ich habe da neulich mit einem Freund drüber gesprochen, dass man ja eigentlich über Ryan Gosling privat auch nicht so sehr viel hört. Ne? Also man weiß ja, dass er mit Eva Mendes liiert ist und die haben ja 2 Töchter oder so. Aber man erfährt ja eigentlich gar nichts. Und wir haben uns halt so gefragt, ist er vielleicht privat ziemlich langweilig oder halt total intelligent, dass er das alles so gedeckelt hält und eben
vielleicht auch
gleichzeitig
beides,
einer der größten Stars der Zeit ist, aber eben einfach ganz, ganz wenig preisgibt, ohne jetzt irgendwie verschlossen notwendigerweise zu wirken oder so. Hm.
Also vielleicht ist er auch irgendwie, also zumindest nicht so aufregend, dass man das die ganze Zeit raustratschen müsste, sondern ja, mein Gott, an einem Samstagmorgen geht er sich halt Brötchen holen und setzt sich an den Tisch und spielt mit seinen Kindern und unter der Woche arbeitet er und ja, braucht man ja
nicht. Ich finde halt ihn auch so faszinierend als Schauspieler, weil er in vielen Filmen im Prinzip auch so eine Projektionsfläche ist. Also auch bei Blade Runner ist das ja so, dass eben eine, und jetzt bei First Man im Prinzip auch, dass relativ häufig er einfach nicht besonders viel macht in einem Film. Ja, also man häufig ihn nur anschaut und die Frage ist eben, wie viel man auf ihn drauf projiziert und sowas. Ich finde ihn als Schauspielerpersönlichkeit auch interessant einfach.
Wobei in den Nice Guys hat er diese fantastische Slapstick-Szene im Klo, wo er echt eine Menge macht und die ist so brillant auch.
Ja, ja. Ja, er kann auch Verschiedenes. Es ist nicht so, dass er nichts anderes könnte oder sowas. Ja. Aber er wird im Moment, habe ich das Gefühl, schon auch ganz gerne so besetzt für diese Art von Rolle. Gerade von den Großen. Aber ich meine, ja, also hat natürlich auch ganz viel anderes gemacht. Ja, also ich bin weiterhin gespannt, was Damien Chazelle als nächstes macht. Freue mich auf den nächsten Ryan Gosling-Film. Ich bin dabei und First Man fand ich auch gut.
Okay.
Jo.
Ganz kurz, große Leinwand oder Fernseher nah dran setzen geht auch?
Ja, große Leinwand ist schon schön. Also auch wenn der Film eben eine Menge Anteile so bei ihm zu Hause und irgendwo in einem Büro und sowas hat, für diese Raumfahrtszenen ist es natürlich schon schön. Also das ist jetzt weniger in diesem Fall, um eben so dieses ja, also dieses typische, wie gesagt, cleane Raumfahrt-Action-Erlebnis oder sowas zu haben. Aber allein eben um diese Unsicherheit, dieses fürchterlich Wackelige oder sowas so wahrzunehmen, ist das schon natürlich auf einer großen Leinwand toll. Aber ich denke, der Film würde ohne weiteres auch funktionieren, wenn man den zu Hause anschaut.
Okay. Na gut.
Schön und toller Soundtrack auch. Also Damien Chazelle bleibt weiterhin musikalisch ganz weit vorne, meiner Meinung nach.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja. Und was passt besser zu einem guten Soundtrack als ein ordentlicher Drink? Okay, das war ein bisschen holprig, aber naja.
Ordentliche Drinks im All ist nicht so.
Ich weiß nicht, hat man das schon getestet?
Weiß nicht, das müsstet ihr doch wissen, oder?
Liebe Esa, wenn ihr zuhört, ich würde mich zur Verfügung stellen, die paar Drinks auf der ISS zu testen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du das sofort weißt, Stefan.
Ich glaube, kein Alkohol im All. Aber bei den Russen ist man nie ganz sicher.
Ja, lass uns doch ein paar kulturelle Stereotypen raushauen hier. Hm? Die Russen.
Die Italiener haben Espresso mit hochgebracht. Also.
Ja, eben. Dann haben die Russen doch mit Sicherheit irgendwo Wodka dabei. Das muss doch.
Ich weiß es. Also, ich kann mir das halt echt schwer vorstellen, wenn die eh schon so disselig alles ist. Und du dann noch.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht irgendwie in einem Rahmen von so einem Medizinexperiment. Die haben doch schon alle möglichen medizinischen Sachen da oben. Was Frösche im Weltall, ob die sich da fortpflanzen können und so. Da hat man doch sicher mal ausprobiert, wie irgendwie, ob Alkohol stärker oder weniger stark oder irgendwas.
Ja, denke ich auch. Ja, so wie Spaß. Vielleicht nicht mit Champagner, aber mit irgendwie was Neutralem.
Ja, genau, mit irgend sowas hochgradig effizient, genau Milliliter exakt verdünnter Ethanol und dann komplett spaßbefreit.
Nee, aber du kannst ihn ja, weiß ich nicht, so ein Riesling kannst du ja auch einmessen, aber.
Ja, aber da sind ja zu viele Störvariablen drin. Du willst ja nur Ethanol und Wasser, damit du nicht irgendwie die Auswirkung von, keine Ahnung, irgendwelchen Pflanzenstoffen, die da noch so mit rumschwimmen drin hast.
Okay, wenn ich das nächste Mal bei der ESA bin, versuche ich mal irgendjemanden zu greifen und das zu erfragen.
Genau,
das ist eine sehr gute Idee.
Der Christoph hat sich ja mit dem Thomas Reiter schon angefreundet und dann werden wir das rausfinden. Also weißt du, er ist angefreundet, er hat ihn belästigt, damit er ein Selfie machen kann. Aber besser als nichts. So, was ist denn die Droge der Wahl?
Ich bin hier gerade schon dabei, eine Zitrone zu zerquetschen.
Oh, du shakest?
Nein, ich werde jetzt nicht shaken, dann wacht das Kind auf. Und außerdem fallen an den Hörern alle die Ohren runter. Aber ich werde mir einen Whisky sauer machen. Ich habe auch eine frische Flasche Zuckersirup.
Wie, du kaufst Zuckersirup?
Ja, ich bin echt immer zu faul zum Kochen oder wenn ich das koche, dann verschimmelt das immer irgendwann. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass gekaufter Zuckersirup, so faul das ist und so sinnlos das eigentlich eine Geldausgabe ist für Dinge, die man auch selber machen kann, so ist er mir doch noch nie verschimmelt, im Gegensatz zu dem selber gemachten.
Ja, du musst ihn gesättigt machen.
Und ja.
Also ich mache meinen Zuckersirup immer so, dass da unten mindestens ein halber Zentimeter Zucker drin steht und sich nicht mehr löst. Dann schimmelt er auch nicht mehr viel.
Vielleicht sollte ich das mal versuchen, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe ihn immer so gemacht, dass er so 2,5:1, 3:1, dann löst er sich noch auf und der geht dann immer irgendwann kaputt.
Ja, ja, du musst mit den Flaschen aufpassen, die müssen halt total sauber sein.
Ja, halt ausgekocht vorher, ne?
Ja.
Ja, und jetzt schütte ich da noch ein bisschen Bourbon rein und dann wird es ein Whisky Sour sein.
Ah ja.
Aber ich werde ihn heute im Glas bauen und rühren, weil, wie gesagt, shaken ist nicht. Mhm.
Ja, ich trinke ja jetzt gerade meine Bar leer.
Ja, du hast sie abgebaut, habe ich irgendwie auf Instagram gesehen, ne?
Ja. Ich habe meinen Tresen abgebaut, der ist jetzt schon mal umgezogen. Der zieht ja nicht mit uns in das neue Domizil, sondern der ist zu meinem Cousin gezogen.
Oh.
Also zum kleineren. Der hat einen Kellerraum, wo eine Bar gut reinpasst. Und bei uns ins Neue passt die nicht rein, weil die einfach dann doch ein bisschen zu groß und zu massiv ist. Hier mit den 3-Meter-Decken war das total toll, aber da dann mit, weiß ich nicht, 2,10 oder so oder 2,8 Decken ist es einfach viel zu massiv und der Raum ist auch irgendwie, wo die Bar reinkommt, ist nur 3x3 Meter und die Bar schon mit 2,20 oder so ganz schön breit und sehr wuchtig. Und dann ist die Bar quasi ausgezogen schon mal zu ihm. Und das Backboard habe ich auch schon leer geräumt und das sieht jetzt irgendwie alles ein bisschen traurig aus. Und jetzt habe ich halt so ein paar Flaschen, wo irgendwie noch so eine Pfütze drin war. Die Pfütze waren jetzt aber auch bestimmt wieder 7, 8 CL. Habe ich mir jetzt einen Junipero Gimlet gerührt.
Ja. Oh, fantastisch.
Den Junipero Gin habe ich gekauft, als ich in Hamburg im Le Lion war, also 2010.
Ja, hat lang gehalten, die Flasche.
Ja. Ja, das und war Claudia. Auch so, wie es bei mir üblich ist. Man trinkt, bis noch so 2 Pfützen drin sind und dann steht sie da.
Fängt man mit Sparen an.
Ja, genau. Was halt totaler Quatsch. Ich sollte einfach leer trinken und dann Platz für was Neues. Das habe ich jetzt mir im Rahmen des Umzugs gemacht.
Und Claudia, was gibt's bei dir?
Also ich hätte auch in Greifweite Hustensaft, aber ich trinke Wasser.
Mm.
Wäre da wenigstens Alkohol drin gewesen?
Nee, das ist Lydias Hustensaft. Okay.
Ich habe neulich auch irgendwie, um Hustensaft zu geben, war es irgendwie sinnvoll, dass Papa das vorwegnimmt.
Ah.
Also als Motivation. Papa, guck mal, Papa trinkt das auch. Dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Ja, schmecken super, die Dinger. Ist halt nur Zucker, ne?
Ja.
Ja,
also Lydia braucht keine Aufforderung dafür, den Hustensaft zu trinken.
Es war bei uns das erste Mal, dass sie den bekommen hat. Das heißt, sie wusste nicht, dass es eigentlich ganz okay ist. Ich glaube, mittlerweile geht es auch so.
Ja.
Ich hätte heute auch welche brauchen können. Ich habe mich schon irgendwie 3-4 Mal stumm schalten müssen, weil ich am Husten bin. Irgendwie. Naja, gut. Aber jetzt muss ich erstmal nichts reden, denn die Claudia hat noch was gesehen. Und zwar Fantastic Beasts. Worum geht's denn da?
Richtig.
Um den Harry.
Genau, um den Harry eigentlich nicht, aber ja, wir sind in der Welt vom Harry, im Harry-Universum sozusagen.
Du hast es vorhin viel schöner formuliert.
Ja, die HP-Universe.
Hype, hype.
Wie man weiß, das ist nicht das, wo Batman ist, Stefan. Ja, also Film heißt Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Und auf Deutsch Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Also wir sind bei Fantastic Beasts 2. Vor ein paar Jahren gab es ja den ersten. Das Ganze ist auch von der Frau J.K. Rowling geschrieben. Und in diesem Film, jetzt in den zweiten Teil, wird deutlich klarer, dass wir sozusagen hier in einem Harry Potter Prequel sind, wenn man so will. Ja, und ich habe den ersten Teil tatsächlich, also ich muss zugeben, ich bin nur so semi-freiwillig ins Kino gegangen, um ihn anzuschauen, weil eine Freundin ihn sehen wollte und ich gern Zeit mit ihr verbringe und ich deswegen halt mitgegangen bin. Und ich hatte den ersten tatsächlich gar nicht gesehen, weil ich bin ja überhaupt keine Harry-Potter-Enthusiastin. Ich habe ja das erste Buch gelesen und fand es ehrlich gesagt nicht so toll. Und habe von den Filmen, ich glaube, Prisoner of Azkaban gesehen und dann noch irgendeinen anderen. Aber es spricht mich einfach nicht an, es ist nicht mein Ding. Diese ganze Sache mit den Zauberern und zaubernden Kindern und irgendwelchen Figuren und so. Deswegen, Fantastic Beasts hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so interessiert. Aber ich habe jetzt in Vorbereitung für den zweiten, den ersten dann doch noch geschaut, weil er gerade auf Netflix ist. Also wer Fantastic Beasts 1 schauen möchte, kann den auf Netflix finden. Die Hauptrolle wird gespielt von Eddie Redmayne.
Lohnt sich das, oder?
Das ist sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich eben, wie gesagt, was dieses Genre, nennt man das Genre, angeht, nicht so...
Diese Welt.
Ich kann damit einfach nicht so gut. Und bei dem ersten Fantastic Beasts finde ich das auch ganz extrem. Der macht was ich überhaupt nicht mag. Also ist so, Eddie Redmayne spielt ja so ein, wie heißt das auf Englisch? Magizoologist.
Ach so.
Weiß nicht, wie das aber, also er ist quasi ein Experte für fantastische Tierwesen. Ja, nicht überraschenderweise. Und der kommt eben aus England, in die USA, wo wir feststellen, dass die Dinge dort irgendwie ganz anders gehandhabt werden und das, was in England Muggles, so wie die heißen, genannt werden, wird dort Nomads oder irgendwie so, ach, keine Ahnung, ist mir auch ein bisschen egal, ehrlich gesagt, diese Harry Potter Mythologie. Jetzt bin ich schon total unten durch bei allen, die sich ein bisschen damit auskennen, aber es ist okay, ich lebe damit. Und dort trifft er auf eine junge Dame, gespielt von Catherine Waterston, die ja, mit der er dann zusammenarbeitet. Und es ist so, in diesem ersten Teil, meiner Meinung nach, um noch zu erklären, was der Film macht, was ich nicht mag. Relativ häufig haben wir so Situationen, wo die Musik dir signalisiert, so nach dem Motto, jetzt dein magisches Stück, das ist ganz magisch, was jetzt so magisch und weihnachtlich, so sowas, ja, im Hintergrund die ganze Zeit, schon ganz am Anfang. Und du sollst die ganze Zeit so verzaubert sein, weil das alles so wundervoll ist. Und dann werden dir immer irgendwelche Tiere gezeigt oder so, irgendwelche fantastischen Kreaturen. Und häufig ist es sogar noch so, dass eine emotionale Reaktion, die quasi jetzt von dir verlangt wird, wird von irgendeiner Figur auf dem Bildschirm sozusagen gespiegelt, damit du es auch ja verstanden hast, dass du jetzt gerade oh machen sollst. Oder die haben dann Tränen in den Augen oder sowas, ja, wenn du auch ergriffen sein sollst und so.
Immer mit dem passenden Emoji dabei quasi.
So, genau. Und ich muss sagen, oh, damit kann ich ja überhaupt nicht. Das ist wirklich so alleine, also ich finde schon dieses Ganze, oh, das ist alles so magisch und so, das muss sich ein Film für mich wirklich verdienen, dass er das darf. Und meiner Meinung nach macht Fantastic Beasts 1 das von Anfang an, also von der ersten Szene an, auf eine Weise, die mir nicht runtergeht. Jetzt beim zweiten Teil muss ich sagen, ich mochte den zweiten Teil lieber als den ersten. Es passiert einfach ein bisschen mehr, was ein bisschen, ja, also einfach ein bisschen dramatischer ist, eine gewisse, ja, Abgründigkeit oder so ist vielleicht da, die im ersten Teil meiner Meinung nach so nicht da ist. Und es ist so, dass zwei Figuren jetzt auftreten bzw. zentraler werden. Und das ist eben einmal dieser Grindelwald des Titels, der gespielt wird von Johnny Depp, den ich wirklich ziemlich gut finde hier als Bösewicht. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich Johnny Depp zuletzt in irgendwas gut fand. Also insofern war das eine angenehme Überraschung. Jude Law spielt den jungen Dumbledore. Also alle, die sich mit Harry Potter auskennen, kennen Dumbledore. Ja. Und jetzt haben wir ihn eben deutlich jünger. Und den finde ich auch sehr, sehr gut. Eine dritte männliche Figur, von der ich denke, dass sie potenziell gut sein wird im nächsten Teil, der mit Sicherheit ist gespielt von Ezra Miller. Diese Figur, finde ich, kommt jetzt gegen Ende des zweiten Films langsam so ein bisschen in Fahrt. Also da habe ich während des zweiten Teils jetzt immer noch so das Gefühl gehabt, so ist ein bisschen verschenktes Potenzial, aber das kommt dann sicher alles noch. Also ich finde, ganz gute Ansätze, düsterer als der erste Teil, meiner Meinung nach ein bisschen interessanter. Ein Problem ist, dass ich glaube, der Film fühlt sich diesem Universum einfach auf eine Weise verpflichtet, dass er zum Teil auch Gestalten auftreten lassen will, wo ich denke, die sind eigentlich überflüssig. Also für jemanden, der eben nicht in dem Universum drin ist, erschließt sich nicht ganz, warum man die braucht. Und das ergibt dann so einen Ausfransungseffekt zum Teil in der Handlung. Und dann zum Teil ist es auch so, dass die Figuren rumstehen und sich gegenseitig ihre Geschichte erklären. Also es gibt so ein paar Szenen, wo dann irgendwie es heißt, ja, und dann war das und das und dann in meiner Kindheit und dann hin und her und so.
Oh, da kriegst dann Talking halt, da dreht der Robert
genau, kriegst
durch.
Dann halt so Mythologie erklärt. Und das waren dann halt so Szenen, wo ich schon auch raus war und dachte so, okay, also wenn ihr filmisch keine anderen Mittel findet, das alles zu erzählen, vielleicht ist es dann einfach auch zu viel Ballast. Also insofern, einige Elemente, die mir nicht runtergehen, grundsätzlich dieses Genre ist nicht meins, aber ich fand ihn okay, unterhaltsam, mit ein paar guten Figuren. Ich finde es ziemlich offensichtlich, wo er jetzt zum Teil dann, also im weiteren Verlauf, im nächsten Teil, wo das dann so hingehen wird. Da habe ich meine Zweifel zum Teil auch. Aber ja, also ich habe ihn, ich mochte ihn nicht. Insofern kann man sich anschauen, auch wenn man wie ich ein Harry Potter Skeptiker ist. Ich würde so 6,5 Punkte geben.
Okay.
Ja.
Also, ja.
Ja, landet bestimmt irgendwann im Weihnachtsprogramm, dann kann man sich das ja alles anschauen. Oder auf Netflix, aber.
Oh, vermutlich.
Ja, also zum Weihnachtsprogramm passt es auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Ja, vielleicht bräuchten wir mal irgendwie einen glühenden, vielleicht ist einer von unseren Hörern zumindest noch glühender Harry Potter-Fan als du.
Und ja, das ist ja nicht direkt eine Herausforderung insofern.
Ja, aber wer weiß, vielleicht haben wir mehr so Kunstbeflissene, die sich für Harry Potter als zu quatschig interessieren, Hörer.
Ja, so, also ich persönlich bin auch, also J.K. Rowling hat ja hier auch das Drehbuch geschrieben. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das Material auch in Zukunft besser aufgehoben wäre in den Händen von jemand, der das besser kann, finde ich ehrlich. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die jetzt wahrscheinlich, vielleicht nicht unter unseren Hörern, aber insgesamt global gesprochen, gibt es viele Leute, die von dieser Aussage empört wären, weil ich viele Leute kenne, die Rowling für sozusagen schriftstellerisch allmächtig halten. Diese Einschätzung teile ich halt nicht, aber.
Ja, und Romane schreiben ist halt auch was anderes als Drehbücher, ne?
Das stimmt, ja. Ja, und ich meine, also das lässt sich meiner Meinung nach auch nicht wegdiskutieren, dass es eben diese Szenen gibt, wo diese Figuren zusammen rumstehen und sich gegenseitig erzählen, wie ihre Kindheit abgelaufen ist und sowas.
Ja, das ist halt Quatsch.
Und mit wie ihre Kindheit abgelaufen ist, meine ich ja nicht, die sitzen am Lagerfeuer und bonden so oder sowas, sondern es geht dann so, und wer ist eigentlich dein Vater? Weil dann ist das und das passiert und dann wurde das und das gemacht. Und also es ist Mythologie eben, die da erzählt wird. Und das ist halt so, ja. Naja.
Gut, dann rolle ich meine Fußnägel jetzt wieder runter und
Was?
Was? Ich dachte, du bist ein Fan.
Nee, ich habe das gerade sehr alles abgeschreckt, aber gut. Bin auch kein.
Und dabei habe ich versucht, so positiv wie möglich zu sein.
Ich finde es immer so lustig.
Ich finde es immer so lustig, wenn auf Facebook irgendjemand, einer meiner Freunde, darüber schreibt, irgendwie so, wie sehr er sich darauf freut, seinen Kindern alle Harry Potter Bände vorzulesen. Und ich denke dann immer so, oh Gott, na gut, viel Spaß. Ja.
Tja.
Wer weiß, vielleicht will das mein Kind ja dann auch. Irgendwann.
Ja, wer weiß.
Kommst du noch mal dazu, sie alle zu lesen, 80 Mal.
Genau. Und dann sage ich, du kannst lesen, Kind. Mach das genau. Selbst.
Lies selbst.
Genau.
Genau, es gibt das Schwarze ja ist auch. Der Text.
Audiobooks, auch eine gute Sache.
Genau, das Schwarze ist der Text, immer nach rechts blättern, viel Spaß. Mhm. Gut.
Ja.
So viel für die Harry Potter-Fans an der Stelle. Ja.
Mhm. Dann kommen wir von einem großen Franchise zum nächsten großen Franchise.
Ja.
Bob, du hast Bourne Legacy gesehen. Ich meine,
genau, das Bourne-Vermächtnis heißt ja auf Deutsch.
Mich zu erinnern, dass ich da schon mal drüber gesprochen hat. Kann ja, ich aber du? Nicht mehr dran erinnern, was das
ist. Das wird jetzt richtig super, weil das ist jetzt so ein Domino-Effekt. Bei der Besprechung vom Stefan konnte ich mich unwesentlich daran erinnern, dass ich den auch schon gesehen habe. Jetzt kann der Stefan sich auch inzwischen schon nichts mehr erinnern. Und jetzt fragen wir einfach den Robert, wie war das denn?
Ich finde das spricht eindeutig für den Film.
Ja, ich hatte, Ich hatte diesen Effekt im Vorhinein und bin in diesem ganzen Born-Verdingsung irgendwie so reingepurzelt in diese Titelliste. Da hast du dann eine Verschwörung und ein Vermächtnis und ein Ultimatum und eine Supremacy und ich weiß nicht, was noch alles. Und dann hast du noch Jason Bourne einfach nur so, ohne irgendwas dabei. Und da habe ich dann auch erstmal IMDb aufgemacht und habe die Sortierreihenfolge nach Erscheinungsjahr rangeklickt und habe dann so langsam den Überblick bekommen und mich gefragt, habe ich das schon gesehen oder nicht? Ich weiß es nicht, aber irgendwie war ich mir da doch recht sicher, okay, das ist der mir fehlt als nächster. Dann nehme ich den jetzt mal, weil ich will mich ja zu dem Jason Bourne, zu dem neuesten, wieder mit Matt Damon dann vorarbeiten. Auf dem Weg dahin fehlte mir aber eben Bourne Legacy mit Jeremy Renner. Insofern heißt zwar was mit Bourne im Titel, aber Bourne kommt gar nicht vor, also beziehungsweise er wird immer mal erwähnt und einmal sehen wir ein Foto von Matt Damon, aber das ist es dann auch. Es ist eben sozusagen die Hinterlassenschaft oder das, was danach kam, und das ist dann eben Jeremy Renner, der hier einen Spezialagenten spielt, der auch aus diesem Treadstone-Programm oder beziehungsweise aus dem Nachfolgeprogramm Outcome kommt und ja, so mit chemischen Dingen, die er so einnehmen muss, verbessert worden ist und eben genau so eine wilde Kampfmaschine, die dann aufgrund von Verstrickungen aller Art soll dieses Programm vorübergehend auf Eis gelegt werden. Das heißt, die Agenten sind jetzt plötzlich alle Zielscheibe von ihrer eigenen Organisation sozusagen, die ursprünglich mal sie ausgebildet und in Dienst gestellt hat, stehen sie jetzt auf der Abschussliste. Wir hätten jetzt keinen Film, wenn es nicht gelänge, dass Jeremy Renner doch entkommen könnte und dann relativ schnell mit einer Wissenschaftlerin zusammenkommt. Das ist auch der erste Plotpoint, der vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, wie er da ist und wie schnell er da hinkommt und wann er genau weiß, dass die ein Problem kriegen wird und welche das ist und so, ist völlig, völlig aus der Luft gegriffen. Und das Lustige ist, wurde schon so mit großen Fanfaren herbeitelegrafiert, von der Art, wie es geschnitten war, und vom Links wusste man schon genau. Ich habe schon vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, wenn er jetzt da gleich auftaucht, dann muss ich mich leider aufregen, weil es gab keinerlei Informationen, wie er jetzt an diese Informationen gekommen sein könnte oder warum er überhaupt wissen könnte, dass das jetzt wichtig wäre, dass er da hin müsste. Und genau dann springt er da aus dem Schrank und du denkst dir, ja, nee, ist klar. Aber gut, dann natürlich, was wir von einem Bourne-Film erwarten, Rennen, Schießen, Hüpfen in Perfektion. Stefan hatte in seiner Besprechung, ich habe mir die dann im Nachgang, nachdem ich den Film geschaut habe, nochmal angehört, du hattest große Befürchtungen vor der Wackelkamera und warst dann sehr erleichtert, dass das keine drin war. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe deine Besprechung nach dem Film gehört, habe dann nochmal drüber nachgedacht, ob mich Wackelkamera gestört hat, und kann tatsächlich auch sagen, nee, ist mir eigentlich auch nicht aufgefallen. In irgendeiner Szene habe ich mal darauf geachtet, wie der Kameramann das macht, und es war sehr viel Gezoome. Also am Ende ist so eine Motorradverfolgungsjagd und dann fährt das Motorrad so von links ins Bild und brettert dann um so eine Kurve rum und fährt dann nach hinten quasi in die Tiefe des Bildes weg. Und Motorrad fährt in das Bild rein, wir haben einen weiten Shot, dann wird aus völlig unerfindlichen Gründen ein wahnsinniger Close-up auf so Teile von hinten links von dem Motorrad reingezoomt, und dann fährt es weg und dann zieht er wieder auf weit auf, so einfach nur damit Bewegung im Bild ist. Und wenn man da so drauf achtet, sieht es extrem albern aus, aber wenn man nicht drauf achtet, dann funktioniert es als eine Art Bewegung ins Bild zu bringen und Action zu simulieren, wo eigentlich nur ein Motorrad um eine Linkskurve gefahren ist, ohne nennenswert halsbrecherisch dabei zu fahren. Der Typ ist einfach nur um die Linkskurve gefahren, das hätte ich auch machen können. Aber mit diesem Reißdings und so, dann sieht es halt sehr viel bewegter aus, ohne dass es diesen Sehkrankheitseffekt kriegt von so Wackelkamera, weil du nicht dieses der Boden ist nicht fest Effekt dabei hast, ja. Insofern, vielleicht hat man da was dazugelernt, und es sieht trotzdem alles noch sehr rasant aus. Es ist alles handwerklich gut gemacht. Die Story ist nur leider komplett pointless. Also die Action ist toll. Jeremy Renner macht es super mit seinem, wie er diese Figur spielt, und die Fallhöhe ist an sich vom Setup her erstmal gut hingekriegt. Also er hat dann auch dieses Problem, dass er nicht mehr an seine Medikamente kommt, weil das Programm ja nun irgendwie eingestellt worden ist. Dann muss er da irgendwie gucken, wie er klarkommt, weil das hat gewisse, ja, wie so ein Drogenentzug, hat das so ein paar Probleme, vor denen ihn das stellt. Und natürlich jagt Edward Norton, ist in der Organisation so der Häuptling, der da jetzt die Fäden in der Hand hält. Und der schickt natürlich Teufel und Tod los, um ihn aufzuhalten, wie wir das eigentlich aus den Bourne-Filmen gewöhnt sind. Und dann geht die Jagd so auch in andere Länder und ein bisschen exotische Places und so. Alles ganz schön. Was mir gefehlt hat, ist, dass es mal irgendwie einen richtigen Showdown gibt und dass es ein richtiges Ende gibt. Also der Film versucht dann zwar sowas wie ein Showdown, aber irgendwie fühlt sich das alles die ganze Zeit so an, als ob unsere Hauptfigur eigentlich irgendwie ungefährdet ist. Also es gibt keinen richtigen Kampf, in dem er mal ernsthaft in Gefahr ist. Klar, er wird verfolgt und es wird auf ihn geschossen und so weiter. Er wird auch mal getroffen und so, aber so richtig das Gefühl, dass hier jetzt alles auf dem Spiel steht, hat man nie, weil er ist doch immer so überlegen, dass es, dass man nie so richtig fürchten muss. Und das lässt das Ganze am Ende so ein bisschen blutleer zurück. Ist so ein bisschen ärgerlich. Und das Ende kommt so von der Seite reingekracht, so, und dann ist es plötzlich zu Ende und jetzt Sunshine Reggae und du denkst dir, what? Wie, was? Da sind doch 1 Milliarde Fragen offen. Es ist nichts gelöst. Es ist einfach nur, dass diese Jagd plötzlich zu Ende ist. So, und dann, ja, dann.
Genau, reicht
gut, okay,
das. Fertig. Ja, Ende, danke, tschüss.
Und denkst du, was? Also, okay, man sieht, da telegrafiert sich der fünfte, vierte, fünfte, sechste, achte, zehnte, egal, der nächste Teil winkt da schon so aus der Ecke raus, aber nee, also so, das ist, dann lieber Monty Python, ja, dann lieber alle am Ende verhaften, einfach das ganze Filmteam, das ist ein besseres Filmende, wenn man nicht weiß, wie man ein Drehbuch abschließt, dann macht man sowas. Aber nicht das. Also das, da war ich wirklich ärgerlich vom Fernseher dann.
Ja, ich erinnere mich an nichts dergleichen, deswegen bin ich außerstande, dir zu widersprechen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich einfach fand, dass Jeremy Renner und Rachel Weisz den Film einfach über das heben, was möglicherweise in der Geschichte ansonsten so drinsteckt oder so, weil ich die wirklich gut fand. Also.
Definitiv, definitiv. Also Rachel Weisz speziell, die hat am Anfang eine Performance hingelegt an der Stelle, wo sie, also ich will jetzt nicht alles spoilern, aber sag mal so, sie macht eine traumatische Erfahrung und kurz danach trachten ja alle möglichen Leute nach dem Leben. Und die Art, wie sie diese Stresssituation auf die Leinwand bringt, und eben nicht dieses, was man sonst oft in so Actionfilmen hat, diese Damsel in Distress, die dann immer nur entweder kreischt oder gar nichts mehr sagt. Und hier ist halt sowas dazwischen, was sich sehr lebendig anfühlte, was einfach sehr, also die hat mal hat sie das Gefühl, sie steht kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber dann reißt sie sich wieder zusammen und gleichzeitig kommt sie dann manchmal so die in die Ecke gedrängte, die aber auch zurückkratzen möchte, das schaltet immer so um und das fühlte sich sehr echt und sehr lebendig an und man hatte manchmal das Gefühl so, ja okay, die ist in einer harten Stresssituation gerade in ihrem Leben und du weißt nicht, wie sie als nächstes reagiert und sie ist nicht so das klassische Abziehbild der Damsel in Distress, wie wir sie in 100 Millionen Filmen gesehen haben, die jetzt nur gerettet werden muss. Aber es bleibt irgendwie, also das war sehr greifbar. Das fand ich wirklich auch toll gespielt. Und Jeremy Renner macht das okay. Das ist, man erwartet ja irgendwie sowas physisch Präsentes von so einem Bourne-Wiedergänger. Und ja, es ist jetzt nicht so wie bei Jason Bourne, der am Anfang nicht wusste, wer er ist und so. Das war jetzt bei ihm alles ein bisschen runtergekocht. Ja, er weiß schon sehr genau, wer er ist und so. Aber ja, trotzdem solide gemacht, definitiv.
Okay.
Also ich finde eben, wir profitieren irgendwie schon davon, dass wir in einer Zeit leben, in der das nicht als ehrenrührig für Charakterdarsteller gilt, in so einer Art von Franchise aufzutauchen. Und das führt eben dazu, dass wir eben in einem Film, der, wenn wir jetzt noch dazu uns vorstellen, schauspielerisch sehr mäßig begabte Hauptfiguren hätte, wie der dann aussehen würde, mit allem, was du jetzt über das Drehbuch gesagt hast und so.
Ja, ja.
Gibt es eben immer noch eine Chance, dass sich noch irgendwas abholt, weil du denkst, zumindest sind richtig gute Leute involviert auf der schauspielerischen Ebene.
Ja, auch Edward Norton als Häuptling von dieser ganzen Regierungssache da. Auch in dieser Nebenrolle, ich kann seinen Namen mir nie merken, dieser ungarische, den man dauernd sieht in so Gangster, IMDb, lass mich nicht im Stich. Wo ist er? Ach, ich finde ihn gleich. Ja. Ich finde ihn nicht, weil er auf der zweiten Seite ist. Okay, ich nehme das zurück. Ich liefere das nach. man sieht ihn, das ist wirklich furchtbar. Jetzt muss ich ja noch zoomen, weil ich zu kurzsichtig bin. Zeljko Ivanek.
So, natürlich.
Ach, der, na klar. Ja,
den kennt Ahnung. Ihr jetzt wahrscheinlich vom
so,
Namen.
Jetzt gehen wir alle auf IMDb und schauen uns mal an, wie der aussieht.
Nein, okay, dann bricht ihr die Verbindung zusammen. Das machen wir nicht.
Er ist aus Slowenien, der Herr, und man sieht ihn regelmäßig in so Nebenrollen. Ja, ich hatte ihn zuletzt in Sieben Psychos, ich hatte ihn in Bruges, er ist in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, also da sieht man eine gewisse Linie, mit wem er gerne zusammenarbeitet. Ich hatte ihn, glaube ich, ja, X-Men und so weiter. Also den sieht man oft als Nebendarsteller und er hat so ein Gesicht von so einem Nebendarsteller, den du erstmal, der kann so ein bisschen freundlich und man hat aber immer so das Gefühl, da ist doppelter Boden, der ist vielleicht doch total böse und so. Und dafür wird er gerne oft besetzt, weil er eben, sagen wir mal, das Gesicht, das passende Gesicht dazu hat. Und ich sehe den total gerne. Immer wenn der auftaucht, dann mag ich den irgendwie.
Oh ja, jetzt weiß ich, wen du meinst. Gruseliger Typ.
Eine gewisse Schlüsselrolle hier, ohne jetzt da näher drauf einzugehen.
Okay.
Ja, und insofern, das bestätigt das, was du gesagt hast. Also der ist hier bis in die Nebenrollen eigentlich zumindest mit Leuten besetzt, die wissen, warum man in die Kamera gucken muss. Und das hilft, ja.
Das hilft auf jeden Fall, ja. Okay, naja, das war eher so ein Daumen-Semi runter, aber hätte schlimmer sein können.
Ja, genau. Doch, definitiv. Aber jetzt bin ich natürlich ready for Matt Damon Comeback. Jason Bourne wäre dann der nächste auf der Liste.
Ist der schon irgendwo zu sehen, kostenlos?
Das bin ich nicht informiert, aber so, das heißt ja nicht,
dass ich dachte, du wärst dann schon jetzt so im Wahn, dass du jetzt hier alles gebinge-watcht. Nee,
bei mir ging es ja erstmal darum, rauszufinden, wo ich weitermachen muss. Wer bin ich eigentlich, wo muss ich hin, auf wen muss ich schießen? Und das
klingt nach einer guten Grundlage für so ein Computerspiel, oder?
Genau.
Wer bin ich eigentlich, ja.
Wer bin ich und auf wen muss ich schießen? Ja, ist ganz gut. Okay, gut. Das bringt uns zum, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, alles gut.
Nee, nicht mehr. Wolltest du Punkte geben?
Ach, das wäre jetzt gemein. Irgendwie
zwischen 4 und 7.
So. Ja, irgendwie so 5 Keks.
Okay.
Sehr gut.
Gut, nachdem die Claudia, an der Überleitung habe ich schon eine halbe Stunde.
Wow.
Und du hattest jetzt Zeit.
Eben die ganze Zeit über das HP-Universum gesprochen hat, redet sie jetzt über, Achtung, die Familie Baxter. Und zwar aus dem Film, Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Wow. Wow.
Ich habe endlich meine Scooter-Anspielung. Wow.
Ich hab eben, als du, während du dabei warst, dachte ich so, was? Wo will der hin? Wovon redet der? Ich habe keine Ahnung. Was für ein Film kommt jetzt? Ja, okay. Wenn die Gondeln Trauer tragen aus dem Jahr 73.
Gott,
hat den einer von euch gesehen?
Fresh. Nee.
Also, ja, also
das
totaler
Klassiker. Das ist was anderes.
Totaler Klassiker. Der englische Titel ist Don't Look Now, basiert auf einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier. Und dieser Film, den habe ich zufällig jetzt die Woche gesehen, in Verbindung mit meinem Filmclub. Und das ist deswegen jetzt ein interessanter Zufall, weil der Regisseur Nicholas Roeg vor 3 Tagen gestorben ist. Also ging durch die Nachrichten ja auch.
Das ist aber kein schöner Zufall.
Nee, aber es war jetzt wirklich eigenartig, weil dieser Film, also wie der Titel schon sagt, es geht auch um Trauer in dem Film. Er ist sehr morbide. Und dann habe ich jetzt diese Woche so ein bisschen mit diesem Film gerungen und habe versucht, mich so zu entscheiden, wie ich so zu ihm stehe. Und dann war das wirklich eine ganz eigenartige Sache, dass dann plötzlich der Regisseur gestorben ist. Man muss dazu sagen, der Regisseur war, glaube ich, in den 90ern oder sowas. Also es war jetzt nicht irgendwie ein ungewöhnliches Ereignis an sich. Aber trotzdem hat mich das irgendwie geflasht. So, in diesem Film geht es um ein Ehepaar, die gleich in der ersten Szene und in den ersten Szenen ihre Tochter verlieren. Also die kommt ums Leben bei einem Unfall. Und dann einige Zeit später sind eben diese beiden Eheleute, gespielt von Julie Christie und einem eben sehr viel jüngeren Donald Sutherland, sind dann in Venedig. Und sie sind dort, ja, um, also sie sind dort, weil er dort zu arbeiten hat, aber irgendwie geht es eben auch darum, den Zustand ihrer Ehe zu evaluieren oder irgend sowas in der Richtung. Und in Venedig, also es ist ein bisschen schwierig, da Näheres zu sagen. Man sollte dazu sagen, Daphne du Maurier ist ja insgesamt bekannt für ihre Geschichten, dass die häufig so eben das Unheimliche, Unerklärliche, irgendwelche, auch zum Teil Geistersachen und sowas. Also zum Beispiel Die Vögel ist ja auch von Daphne du Maurier die Vorlage.
Oh.
Ja, also ist schon bekannt so für so Creepiness insgesamt. Und Nicholas Roeg, der Regisseur hier, wiederum ist bekannt für seinen Stil, der war früher auch Kameramann. Das sieht man auch, also es sieht immer wunderbar aus. Er hat einen ganz eigenartigen, assoziativen Stil der Montage. Also häufig werden die Sachen so zusammenmontiert, dass du so einen Traum-/auch-Albtraum-Effekt hast. Und zum Teil auch nicht ganz orientiert bist oder nicht ganz sicher bist, zum Beispiel, wie sich das in der zeitlichen Reihenfolge jetzt aufeinander bezieht und so. Und das ist hier auch total präsent. Also der Film fühlt sich ein bisschen so an wie ein Venedig-Albtraum. Und den muss man eher auf der bildlichen, assoziativen Ebene lesen. Und vielleicht nicht so sehr jetzt so bei den individuellen Motivationen der Figuren bleiben oder sowas. Der Film war damals, also wird ja so ins Genre Drama, Horror, vielleicht auch Thriller, ja auch Thriller eingestuft. Also wurde schon auch als Horrorfilm angesehen. Vor allen Dingen gab es zwei Teile des Films, die damals auf jeden Fall große Aufreger waren. Es gibt eine relativ ausgedehnte, relativ explizite Sexszene zwischen diesem verheirateten Paar, die im Jahr 73 eben ein absoluter Schocker war. Da muss ich sagen, nach heutigen Verhältnissen ist das jetzt nicht mehr so schockierend, wenn man sich das anschaut. Also ich glaube, da kommen wir alle mit zurecht. Der Film hat aber nach wie vor ein relativ schockierendes Ende. Das ist auch nach wie vor so. Und ja, und er hat eben sowas Albtraumhaftes. Der Film wird ja also häufig genannt als eben ein Meisterwerk, sehr einflussreich, sehr viele große Regisseure nennen Nicholas Roeg als einen großen Einfluss auf sie und so, unter anderem auch Christopher Nolan. Und ich finde, dass bestimmte Sachen vielleicht an ihm doch auf eine Weise gealtert sind, dass ich heute nicht mehr so den Zugang dazu habe oder manche Sachen einfach nicht mehr so auf mich wirken. Ich finde auch diese Geschichte, dass eben dieses Paar ja trauert um ihr Kind und sowas, das hat sich für mich überhaupt nicht übertragen. Ich war allerdings nicht so ganz sicher. Also in gewisser Weise kann man sagen, die Emotion im Film ist nicht so stark bei den Schauspielern, sondern ist eben eher so auf der Bildebene, auf dem, was quasi das Gefühl, das dir der Film gibt und so. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Also ich würde sagen, filmhistorisch ist der Film natürlich wichtig. Es ist eine sehr interessante Erfahrung, ihn sich anzuschauen. Er hat für mich nicht ganz funktioniert, aber ich würde mich jetzt nicht wagen zu sagen, das liegt daran, dass er irgendwie unvollkommen ist, sondern ich würde eher sagen, dass vielleicht der zeitliche Abstand, den ich jetzt dazu habe und zum Kontext und so, doch dazu führt, dass so ein bisschen was verloren geht. Aber insgesamt ein sehr, sehr interessantes Werk. Also wer von dem, was ich jetzt erzählt habe, so ein bisschen Interesse bekommen hat, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall, den mal anzuschauen.
Ich glaube, das ist auch so einer von den Klassikern, der dann auch in anderen Filmen immer wieder aufgegriffen wird.
Genau.
Wo man dann erkennt so, oh, der zitiert ja hier gerade.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Sowas.
Ja, okay. Und ich meine, es ist halt so auch einer dieser Venedig-Klassiker. Es gibt ja so ein paar Filme, so dieses gruselige Venedig, das ist ja sowas, was immer mal wieder auftaucht und das ist schon sehr eindrucksvoll. Also von der Stimmung her ist das sehr eindrucksvoll.
Okay. Ja. Ich weiß, dass ich ihn in der SZ-Mediathek habe. Mal gucken.
Jo.
Ob ich den mal.
Ja, also ich denke, ob man mit dem Film zurechtkommt, das merkt man relativ schnell. Also wenn du die erste Viertelstunde anschaust und sagst so, boah, nee, dann, also ich glaube, dann ist deine Entscheidung basiert schon auf einer gesunden Grundlage.
Okay. Ja, ich bin ja so ein Filmfürchter irgendwie, wenn es so ein bisschen gruselig wird, schaue ich gerne auch mal lieber nicht hin. Deswegen
ja, allerdings
Horrorfilme
ist das eben,
nur in der Sneak.
Ja, gut, aber das ist eben Horrorfilm im damaligen Raster. Das ist nicht so wie, und es ist auf keinen Fall natürlich irgendwie so Jumpscare-Ding, sondern es ist eben die Atmosphäre hat eben sowas unterschwellig Gruseliges, Beunruhigendes und eben dieses Albtraumhafte ist schon sowas, das setzt sich auch so fest. Also das war dann auch so, ich habe in der Nacht, nachdem ich den gesehen habe, ich komische Sachen geträumt. Nicht verwunderlicherweise. Es gibt eigentlich so richtige sozusagen Schocker, also so richtig Szenen, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist echt krass. Gibt's ganz wenig, aber insgesamt ist die Atmosphäre halt
okay.
Beeinflusst einen schon. Ja.
Ach, ich weiß nicht, ob du mich damit überzeugen kannst.
Ja, okay, vielleicht ja. Nicht.
Na gut.
Ich meine, es ist auch schon so Kunstfilm, das muss man schon sagen. Ne?
Aber es klingt so ein bisschen, als ob da auch so ein bisschen David Lynch hinten links durchscheint.
Ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall, total. Also
damit hättest du doch jetzt Stefan eigentlich am Haken haben können.
Ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Also da gibt es auf jeden Fall eine Verwandtschaft. Ja.
Okay, lass mich mal umziehen und dann gucke ich mal.
Okay, gut. Ja, ja, Don't Look Now heißt der Film ja programmatischerweise.
ich werde berichten. Genau, ich werde berichten oder ich werde nicht berichten und dann verschweigen wir das einfach, dass ich mich nicht getraut habe.
Don't look now, but look as soon as you've moved house.
Right. Okay. Punkte sind da wahrscheinlich auch eher unangebracht.
Ja, finde ich unangebracht. Also das maße ich mir jetzt nicht an. Ich glaube, bei dieser britischen BFI-Liste, die ja irgendwann mal so eine Best-of-Liste, beste Film aller Zeiten oder so, kam der dann irgendwie auf Platz 8 oder sowas. Also,
no, dann kannst du ihm ja gesunde 8 Punkte
geben.
Fände
ich jetzt ein bisschen vermessen, wenn ich dann sage, naja, so 6 Punkte oder so. Ja.
Ja, gut.
Ich spare mir meine irrelevanten Urteile in diesem Fall.
Oh, wow, gut. Ach, also jetzt aber
andere,
hier. Wir sind im Endeffekt
andere irrelevante Urteile von Stefan als nächstes?
Genau, mein komplett irrelevantes Urteil zu der BBC-Serie Bodyguard. Ich habe vor ein paar Folgen schon mal kurz darüber gesprochen, dass dieser Anfang, diese ersten 20 Minuten einfach so unfassbar gut, unfassbar dicht sind. Die kann man quasi für sich auch einfach nur anschauen, wenn man mal so einen extrem spannenden Kurzfilm schauen will. Ich habe es jetzt geschafft, den Rest der Serie anzuschauen, bis irgendwie 3:03, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Und die wird richtig, richtig gut. Eine super spannende Serie. Es geht um einen ehemaligen Soldaten, der dann in einer Polizeieinheit ist und Personenschützer, der Home Secretary ist Innenminister, richtig?
Ich
weiß
glaub,
das jemand?
Ja.
Ja, der also der britischen Innenministerin wird und in dieser Rolle halt ja sie beschützen muss, während sie auch die Person war, die ihn auf die Mission geschickt hat, von der er jetzt posttraumatische Belastungsstörungen, Stress und so weiter hat. Das zum einen ist natürlich eine nicht so gute Situation, aber es gibt dann eben auch noch weitere Punkte das ist halt, in jeder Folge passiert etwas anderes, es gibt manchmal zu viel Nähe zwischen Personen oder zwischen den Handelnden, manchmal zu viel Distanz, manchmal ein bisschen ungenau, es gibt Konspirationen, es gibt alles Mögliche. Es gibt ganz unvorhersehbare Wendungen bis zum Schluss, bis nahezu zur letzten Szene. Es sind so spannende Szenen drin. Ich saß teilweise da, dass ich mich nicht genau, ich habe Kopfhörer dann rausgenommen und so mit halbem Auge hingeguckt, damit ich jetzt nicht erschreckt werde und so. Und es ist eigentlich nichts passiert. Es war einfach nur diese Spannung, die sich dann irgendwann wieder gelöst hat. Super, super toll. Ich habe ihn im englischen Original geschaut, das ich unbedingt empfehlen möchte. Das britische Englisch ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, insbesondere der Hauptdarsteller David Budd, gespielt von, ich habe natürlich wieder keine Ahnung. Ähm, Warte. Das finde ich jetzt auch, finde ich auch nicht schnell raus. Jedenfalls, der spricht einen ganz so ein Claudia, du könntest es wahrscheinlich sagen, wenn du ihn hören würdest. Irgendwie so einen sehr coolen, sehr dreckigen. Für mich klingt das sehr nach Straßenakzent. Kürzt vieles ab, verschleift vieles. Aber es ist also richtig gut. Also wer Lust hat auf eine spannende Krimiserie mit ein bisschen Konspiration und so weiter, kann man unglaublich gut gucken. Also ist ganz, ganz toll. Große Empfehlung. Ich gebe mindestens 9,5 Punkte.
Wow.
Ja, also ist lange nicht mehr, dass mich eine Serie so gefangen hat. Also sie hat mich quasi in diesen, dass man es durchsuchten möchte, Situation gebracht, aber sie ist gleichzeitig so aufregend, dass man sie abends eigentlich auch nicht mehr gucken möchte, weil sie dann viel zu aufregend ist. Und dann ist natürlich schwierig. Dann ich sitze da, so, da, jetzt möchte ich eigentlich gleich ins Bett gehen, guckst noch ein bisschen was. Ja, aber die Serie kannst du jetzt nicht gucken. Und dann am nächsten Tag sitzt du dich halt dann früh hin und guckst eine Folge und scheiterst natürlich wieder ran und sitzt um 11:30 da und bist einfach noch viel zu aufgeregt. Sind auch nur 6 Folgen irgendwie zwischen einer Stunde und einer Stunde 10 oder so. Die letzte Stunde 15, ein bisschen länger. Aber lässt sich gut schauen, sieht toll aus, sehr, sehr ruhig gefilmt. Also auch, wenn es mal zu Verfolgungsjagden kommt oder so, eine sehr ruhige, fast schon distanzierte Kamera, die halt nicht so im Geschehen mit rumwurschtelt, sondern wenn man da irgendwie in so einem Besprechungsraum ist oder in so einem Konferenzraum mit so ganz vielen Monitoren und so weiter, ja, dann steht die Kamera auch da mit und guckt einfach zu und beobachtet das. Und man steht so dabei und guckt zu. Und ist nicht so, dass sie dann und die Leute drumherum läuft und nah ran und wieder weg und so. Nee, wir stehen da, wir gucken zu, bewegen uns ein bisschen, natürlich so ein bisschen Dollyfahrt oder so ist schon mal drin. Aber eben nicht so aufgeregt aus dem Rumlauf. Sehr geil. Also hat mir extrem gut gefallen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Bodyguard. Ja.
Okay.
Richard Madden heißt der Hauptdarsteller.
Klingt ganz gut.
Ja.
Okay.
Kann man wirklich.
Okay, wo kann man das gucken?
Auf Netflix.
Super. Also weil du BBC gesagt hast, der.
Ja, genau. Es ist von BBC. Oh, ich habe 2016 unser Dokument geschrieben, ist aber schon aus 2018. Und genau, jede Folge ist so eine Stunde ungefähr, ein bisschen mehr. Toll. Also.
Sehr gut.
Ich bin immer noch so ein bisschen gefangen da drin. Weißt du, wenn man so mit seinen Charakteren mitgelitten hat über zwar nur 6 Folgen, aber so richtig mit dabei war und jetzt gerade die letzte Folge, boah, da packen sie nochmal alles aus, was sie haben. Also richtig gut, kann man gut schauen. Empfehlung, Bodyguard auf Netflix.
Okay.
Ja.
Fantastisch.
Fantastisch.
Bob, du hast auf vermutlich Dreisat oder so,
naja,
oder ZDF, die Brücke weitergeschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die 4. Staffel schon gibt.
Dann, ja, habe ich dich nicht hinreichend mit den Informationen versorgt, die mir unser Hörer Q die ganze Zeit zuspielt.
Ja.
Ich bekam da sogar über den Steam-Chat und so nochmal Nachrichten, wann und wo ich genau zu sein habe, wann es losgeht. Also nicht ganz so explizit, aber das ist, glaube ich, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, am 18. November oder so ungefähr ging es los mit der 4. Staffel auf ZDF. Es war ja schon länger klar und da gab es dann auch einen E-Mail-Austausch zwischen Q und mir. Dass es die 4. Staffel geben würde und ja, dann war die irgendwann abgedreht und dann war irgendwann der Start klar, wann das ZDF dann erscheinen würde und November sollte es werden und jetzt haben wir eben Ende November, damit ist es jetzt losgegangen. In der ZDF-Mediathek kann man das im Moment schon, glaube ich, sogar alles gucken. Im ZDF selbst wird es jetzt erst gerade parallel ausgestrahlt.
Guckst du es dann live, also live in Anführungsstrichen im ZDF?
Nee,
oder
das passt im Moment nicht so richtig.
Schmeißt und guckst dann.
Genau, im Moment ist es ja einfach in der Mediathek-App auf dem Apple TV auch problemlos, man muss ja nicht mal auf den Plex werfen. Aber ja, da wird es schlussendlich landen.
Die könnte ich, glaube ich, noch nicht mal bedienen. Ja. Für mich ist es einfach, es runterzuladen, auf Plex zu schieben und dann weiß ich, dass da ist.
Es ist im Endeffekt natürlich auch schöner, weil das dann da besser sortiert ist und alles. Aber egal.
Und also die Brücke. Mein ja? Lieblingsfeature bei Plex, muss ich ja sagen, das ist dieser Mediathek-Server für die, die wir jetzt gerade kurz abgehängt haben. Wenn man auf die Serie geht, dann geht die Musik, die Titelmusik schon an. Das finde ich so cool.
Wenn du im Menü quasi in die Serie reinklickst, dann fängt im Hintergrund ganz leise die Titelmusik an zu spielen. Das ist echt sehr schön, ja. Vor allem, weil die Titelmusik bei der Brücke ist auch absolut toll. Also,
die ist so toll, ach.
Es ist wirklich dieser Song, der geht einem so der Schauer über den Rücken. Das ist wirklich allein schon dieses Lied.
Genau, das ist schon. Ich trinke jetzt noch ein bisschen Roggenwhisky, falls jemand interessiert, die Flasche.
Ich bin auf Gin Sour umgestiegen in der Zwischenzeit.
1776 muss nämlich noch weg.
Ja, Sipsmith VJOP muss nicht weg, aber ja, macht sich gut im Gin Sour.
Oh, das ist aber ein knackiges Getränk, was du dir da rührst.
Gut, dann muss ich mich jetzt noch zusammenreißen für diese Besprechung. Also,
konzentrier dich, Fokus.
Fokus. Vierte Staffel der Serie Die Brücke spielt immer noch an der Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Kopenhagen in Dänemark und Malmö in Schweden. Und wir haben immer noch einen Ermittler. Jetzt siehst du der Alkohol, da kommt er.
Cheers!
Ein Ermittlerteam aus beiden Ländern. Die schwedische Seite vertreten durch die von Sofia Helin gespielte Soga Norén.
So gut.
Die ist so gut und die ist halt nach wie vor die Hauptfigur dieser Serie und hat halt ein Autismusproblem, fällt jetzt noch dazu, hat sie jetzt noch ein weiteres richtiges Problem, so ein richtig, richtig ernsthaftes Problem. Sie sitzt nämlich im Knast am Anfang der Serie, weil sie für den Tod, muss man sagen, ihrer Mutter am Ende der dritten Staffel das wie wir als Zuschauer wissen oder glauben zu wissen, dass das ein Selbstmord ist, aber die Polizei sieht das im Moment noch nicht ganz so. Da gibt es auf jeden Fall noch Gerichtsverhandlungen zu führen und bis das so ist, sitzt sie in Untersuchungshaft und deshalb beginnt die Serie erstmal so ein bisschen ohne sie. Wir erfahren das zwar, wir sehen sie dann auch mal im Knast, aber der ganze Teil draußen läuft halt erstmal ohne sie ab. Wir haben ja am Ende der zweiten Staffel oder irgendwann Anfang dritte Staffel haben wir ja den eigentlichen dänischen Ermittler, den Martin Rode, haben wir verloren und der ist dann durch den Henrik ersetzt worden, aber ich fand diesen Übergang, nachdem der Schauspieler, der den Martin gespielt hat, Kim Bodnia seinen Ausstieg aus der Serie erklärt hat, da gab es wohl irgendwie Zerwürfnisse über die Drehbücher der dritten Staffel und die Themen, die da behandelt werden sollten, das fand er alles irgendwie nicht mehr so cool, da ist er ausgestiegen. Aber ich fand, die Serie hat das gut verkraftet, also sie hat diesen Wechsel der dänischen Seite irgendwie halbwegs plausibel hinbekommen und zum Glück haben wir eben Soga Norén nicht verloren, das wäre, glaube ich, der Tod der Serie gewesen. Ja. Die vierte Staffel ist jetzt ganz klar als die letzte klassifiziert, also Hans Rosenfeld, der das Ganze schreibt, hat auch gesagt, das war's, ja. Dann, ich hoffe, dass sie das dann eben auch am Ende zu einem schönen Abschluss bringen. Ich finde das ja immer sehr positiv, wenn Serienschreiber vor Beginn einer Staffel schon wissen, dass es die letzte sein wird, dann haben sie eben die Möglichkeit, alle Fäden zusammenzubinden. Hoffen wir mal, dass das so kommt. Ich habe erst die erste Folge dieser letzten Staffel gesehen. Und diese neue dänische Figur, der Henrik von Ture Lindhardt gespielt, der hat schon auch so sein spezielles Päckchen Seltsamkeiten. Also der hat irgendwann mal seine Frau und seine Kinder verloren. Und seitdem,
ohne kommt man die Serie auch nicht rein, oder?
Ja, darf man nicht
mitmachen.
So ungefähr. Und seitdem sieht er die gelegentlich so in seinen Tagträumen. Also die laufen einfach durch seine Wohnung. Und am Anfang hat er auch manchmal so Momente, wo er nicht wirklich checkt, dass er die nur sieht, dass die gar nicht wirklich da sind. Und jetzt, das war Teil der Story in der dritten Staffel und jetzt hat sich das so ein bisschen abgewettert. Er sieht jetzt nur noch gelegentlich seine Töchter, seine Frau sieht er nicht mehr, also es wird besser, aber gut ist noch nicht. Und ja, die beiden müssen jetzt ermitteln und die Themen, die sich in der ersten Folge andeuten, gehen so in Richtung, ja, was Schweden und Dänemark jetzt auch in den letzten Jahren so beschäftigt hat, sprich Flüchtlingswelle, Verbrechenssteigerung durch möglicherweise die Anwesenheit von Flüchtlingen oder ist das so oder ist das nicht so? Und hier wird jetzt eben in der ersten Folge die die Ministerin, die irgendwie zu, oder die Chefin der Ausländerbehörde, die irgendwie für Abschiebungen aller Art zuständig ist, auf bestialische Art und Weise ermordet. Sie wird nämlich gesteinigt und das setzt eben gleich in der ersten Szene so den sehr unangenehmen Startpunkt dieser Ermittlung. Wo das jetzt hinführt, über die Staffel vermag ich natürlich noch nicht zu sagen, weil ich nicht bisher nur die erste Folge gesehen habe, aber die wirft einen sofort wieder rein und ist dieses Brücke-Feeling ist sofort wieder da. Die vertrauten Charaktere sind wieder da und die sind genauso verschroben und seltsam und es gibt diese kleinen Nicklichkeiten zwischen Schweden und Dänemark, die da immer wieder reingeworfen werden und ich habe sofort danach irgendwie diese paar kleinen Featurettes, die es auf ZDF noch in der Mediathek gab, auch noch alle geguckt und kann es jetzt eigentlich nicht erwarten, weiter zu gucken, aber ich schaue es mit meiner Freundin zusammen, insofern müssen wir zeitlich immer so ein bisschen man kann jetzt nicht einfach durchsuchten, wenn es einem gerade passt.
Du hast uns vorhin erzählt, was passiert ist, weswegen ihr heute nicht geschaut habt.
Was?
Bist du nicht eingeschlafen bei uns?
Achso, ja, das hätte heute zeitlich, glaube ich, eh nicht reingepasst. Ja, ich bin vorhin, beim Kind ins Bett bringen mit eingepennt. Aber meine Freundin hatte eh noch andere Sachen zu tun, insofern, das war jetzt gar nicht so tragisch.
Ja, habt ihr schon mal was heimlich weitergeschaut, was ihr eigentlich mit jemand anderem weiterschauen solltet?
Nee, sowas mache ich nicht.
Ich auch nicht.
Meine Frau kann das gut. Ich habe das schon gemacht.
Aber die macht das dann gar nicht heimlich, die macht das dann ganz unheimlich.
Ah, okay.
So, ach nee, du, tut mir leid, ich bin jetzt 14 Folgen weiter als du. Ah ja, gut, dann steige ich jetzt auch nicht mehr ein. Ich gucke, ach nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr zu gucken. Blöd.
Ja. Okay, und wie bist du rausgekommen, Claudia, aus der Nummer? Hast du dann die Folge nochmal mitgeguckt?
Einfach so getan? Als
auch die Folge, ich bin zwei Staffeln voraus, aber der Marc hat keine Ahnung.
Späte Geständnisse im Sneakpot.
Naja, der hört uns ja Gott sei Dank. Ja. Liebe Hörer, schreibt keine E-Mails an den Marc. Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, es würde ihn jetzt auch nicht so schockieren, aber ja. Aber ich habe es trotzdem illegalerweise getan. Gut, aber es freut mich zu hören, dass ihr.
Wenn er auch schon zwei Staffeln weiter wäre und ihr einfach dann nur gemeinsam nochmal alles von vorne langsam.
Ja, okay, aber das müsste er dann schon im Büro machen quasi, weil ich wüsste nicht, wann er das machen sollte.
Wer weiß. Handy. Ja. Er ist doch Kulturbeauftragter, vielleicht gehört es dazu. Nee, der ist ja, was genau. Anderes. Ich weiß, aber ich krieg's nicht hin, ja.
Ja, doch, sowas in der Art.
Ja, siehst du?
Ist auch gar nicht so. Jetzt, oh, nee, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Damit habe ich ja meine komplette Podcast-Cred ermordet. Nee, ich kann nicht sagen, was es ist. Also, das ist was anderes.
Also, okay. Die Staffel 4 lohnt sich. Muss man die anderen davor geguckt haben?
Oh ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wenn man die dritte geschaut hätte, reicht es wahrscheinlich, denke ich mal. Aber wahrscheinlich wirst du die dritte nicht schauen können, ohne die zweite geschaut zu haben. Und so wird sich das zurückdingsen.
So also, leicht kann man Rekursion erklären.
Ja, genau. Also ich würde das nicht empfehlen, da quer einzusteigen, weil das schon sehr alles verwobene Erzählfäden sind.
Ja, ich habe ja noch überhaupt nichts von dem Original gesehen. Ich habe ja nur die amerikanische Version gesehen.
Oh mein Gott. Sofort.
Das steht mir noch bevor, ja.
Sofort löschen und mit dem Original anfangen.
Sofort löschen.
Tja.
Ja.
Ja, also Sorgan Oren ist einfach eine fantastische Hauptfigur. Und ja, wenn man halt so über die drei Staffeln so kennengelernt hat, was so ihre kleinen Besonderheiten sind. Ebenso diese ganzen Dinge, die man so kennt, so Ordnungs-, also dieses OCD, so dass gewisse Dinge müssen immer gleich sein, weil sonst tickt das bei ihr aus und dann hast du hier natürlich so viele kleine Szenen, wo du schon im Vorhinein weißt, da winken gewisse Momente mit dem Zaunpfahl so, die Polizei hat irgendwie ein neues Bürosystem adoptiert, wo sie freie Schreibtischwahl machen und jeder kann sich hinsetzen, wo er will und das wird so in einem Nebensatz irgendwie fallen gelassen und wenn man diese ersten drei Staffeln gesehen hat, dann weiß man natürlich ganz genau, oh Gott, wenn sie in dieses Büro kommt, wird sie ausflippen, weil das kann sie natürlich überhaupt nicht haben, dass sie nicht jeden Tag an demselben Schreibtisch mit demselben Blick und irgendwie sich das so hinsortieren kann, wie sie möchte. Und genauso kommt es dann auch. Das sind so viele Kleinigkeiten, wo man schon weiß und dann aber auch dieses Gesamtgefühl dieser Serie mit diesen etwas, das ist einfach immer so düster. Also es wirft natürlich ein völlig fürchterlich verzerrtes Bild auf diese beiden skandinavischen Länder. Man hat dann also als ich die bereist habe, habe ich die immer als sehr, sehr positiv und sehr aufgeschlossen, sehr fröhlich und eigentlich liebenswürdig erlebt. Und wenn man diese Serie guckt, hat man das Gefühl, da gibt es nur Mord und Totschlag und alles sind Weirdos und alle wollen sich gegenseitig umbringen und alles ist immer nur grau und blau und dunkel, grau und schwarz. Aber sie erzählen halt einfach diese skandinavischen Filmemacher gerne düstere Geschichten, die aber oft sehr atmosphärisch sind und sehr spannend so zu gucken.
Okay, also Die Brücke. Wie immer eine Empfehlung. Ich habe jetzt abschließend noch ganz kurz, also da sind wir irgendwie halb reingestolpert, halb absichtlich gelandet. Es gibt ja für den Apple TV, zumindest für den Vierer, ich weiß nicht, wie es für den Dreier jetzt ist, einen ganzen Berg neue Screensaver. Unter anderem eben auch ganz viele Flüge oder Filme, Einstellungen, wie auch immer, aus vermutlich der ISS oder einem anderen Satelliten. Und das ist natürlich für mich als weltrauminteressierter Mensch ein größtes Vergnügen, wenn man da die Screensaver einfach so durchgucken. Wir lagen neulich, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde oder mehr auf der Couch und haben uns einfach die Bildschirmschoner angeguckt und einfach geguckt, so, ah, okay, jetzt haben wir hier irgendwie einen Flug von dem Atlantik über die britischen Inseln und dann aufs Festland über Polen nach Russland. Und dann überlegst du halt so, das war ein Nachtflug, und dann überlegst du halt so, oh, welche Stadt ist denn das? Ach, guck, ah, hier sieht man die Grenze. Also man erkennt schon unglaublich viel. Nachts eben auch die Form von Großbritannien und auch der französischen Küste, und überlegt dann immer so, oh, welche Stadt könnte das sein? Ah, da drüben, das helle, das müsste Hamburg sein, dann ein Stückchen weiter hinten, das könnte Berlin sein, und dann ist irgendwie in Wolken, aber da hinten ist dann Moskau, und dann kann man immer wieder irgendwie so anschalten, dass er einem sagt, wo man ungefähr gerade ist, aber der sagt dann halt nur so, Flug über Zentraleuropa im Hintergrund oder auf Moskau zu, dann so, okay, ja gut, das Große, da wird Moskau sein. Oder wenn man dann über China fliegt, da bin ich geografisch jetzt nicht ganz so stark unterwegs, habe ich mal Shanghai mit Peking verwechselt. Es gibt auch einen Flug China raus, hinten Richtung Japan, auch total faszinierend. Einfach nur für die Menschen, die sich für sowas interessieren und ein Apple TV zu Hause haben, oder wahrscheinlich kann man die Videos auch sonst irgendwo anders gucken. Da sind so tolle neue Screensaver dabei. Eben gerade diese ISS-Flüge, oder jetzt vor kurzem hat ja auch Alexander Gerst, ich glaube, es waren zweimal Umlauf oder so, Viertelstunde Timelapse aus der ISS gefilmt. So toll. Also.
Ja, zwei Sachen dazu. Also zum einen, ja, man kann sie auf dem Apple TV 3 auch gucken. Mhm. Hm. Das war jetzt eigentlich ein Punkt, den ich gar nicht erwähnen wollte. Also drei Sachen dazu. der zweite, einen der faszinierendsten von diesen Überflügen. Also was man vielleicht für Leute, die das noch nie gesehen haben, sagen muss, das sind alles entweder aus dem Weltall, sind es so Timelapse-Dinger, also es bewegt sich sehr langsam, aber eigentlich ist es eine Zeitrafferaufnahme, weil die ISS natürlich noch viel, viel schneller, also eigentlich langsamer fliegt als das, was man da sieht, aber es sieht trotzdem irgendwie so zeitlupig aus.
Ja.
Und dann gibt es auch ganz viele so Kameraflüge, muss man eigentlich sagen, weil das sind, glaube ich, Drohnen oder Flugzeugaufnahmen über Städte, so in den ersten Bildschirmschoner war irgendwie so London, Dubai, San Francisco, irgendwie chinesische Waldgebiete und ich weiß nicht, was noch alles. Und immer, die waren immer so Slow Motion, so du hast unten so Autos in Zeitlupe gesehen. Und diese ganzen Bewegungen waren alle so sehr langsam, aber doch sehr flüssig. Und das sieht sehr toll aus. Ein von diesen Weltraumdingern, den ich total geil fand, du hast ihn gerade in einem Nebensatz erwähnt, von Asien raus Richtung Japan, aber das ist nicht China gewesen, so wie du es gesagt hast, sondern es ist Korea. Und da gibt es einen Flug über mit Blick über Südkorea raus nach Japan. Und du siehst unten am Bildrand noch Nordkorea. Und ich finde das so krass, wie du diese in diesem Grenze, diese Grenze und wie dunkel Nordkorea ist und wie unfassbar beleuchtet Südkorea ist. Mhm. Dieser Unterschied, diese Landmasse von Nordkorea, die eigentlich ein Vielfaches größer, zumindest in diesem Bild, um ein Vielfaches größer wirkt, weil es der ganze Vordergrund ist. Und dann im Hintergrund Südkorea und dann das Meer und dahinter irgendwo Japan am Horizont und alles ist so krass beleuchtet bei diesen Industriestaaten und im Vordergrund Nordkorea fast komplett dunkel. Finde ich jedes Mal irgendwie spooky, wenn ich den sehe. Und das Dritte, Alexander Gerst hat auch ein Video gemacht, wie das Versorgungsraumschiff Progress jetzt zur Erde von der Erde gestartet ist, um zur ISS zu kommen, und hat das aus der ISS gefilmt. Und da gibt es dieses Timelapse und das sieht so geil aus, wie du dieses Raumschiff da unten, also wie du diese Rakete starten siehst und dann dieses Absprengen der Stufen und wie die dann wieder eintritt und verglüht und quasi die Kamera verfolgt sozusagen und dann so nach und nach näher kommt. So ein geiles Video. Wahnsinn.
Ja. Man muss wahrscheinlich eine gewisse Begeisterung für Raumfahrt und Raumfahrttechnik mitbringen, aber dann lohnt sich es auf jeden Fall, sowas zu gucken.
Ja, aber ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie wir diese Screensaver einfach so im Hintergrund laufen lassen, weil ich benutze mein Apple TV auch, um Musik in die Stereoanlage zu spielen, weil da auch der Apple Music Account dann hinterlegt ist. Ist übrigens keine Empfehlung, mit nur einem Apple Music Account so durch die Welt zu gehen. Immer wenn ich in meinem Handy die Empfehlungen aufmache, ist da irgendwie dieses Problem, was Claudia auch mit ihrem Netflix hat. So, wieder mal Zukowski und so ein Scheiß. Ich sage das auch immer. Empfehlungen für Sie. Jetzt Rolf Zukowski, hier Biene Maya, irgendwas. Was ist denn hier schon wieder los?
Ja. Also ihr habt keinen so einen Shared-Account, oder?
Ja, dann würde sich meine Freundin ihren Account versauen. Es ist ja, es bleibt an der Stelle, gibt es keine richtig gute Lösung. Also,
gibt's nicht, ach nee, da bräuchte ich ein Kinderhandy mit Kinderaccount. Ja,
okay, du könntest den Apple TV in den Kinderaccount einloggen, aber dann kannst du ja auch deine Musik nicht mehr am Apple TV hören und deine Empfehlungen weiterentwickeln. Also es ist doch alles blöd.
Ach, das ist alles untauglich.
Egal, also da kannst du nur verlieren. Du könntest die Kindermusik über Spotify hören oder so, aber dann bräuchtest du halt zwei Bezahlaccounts, sonst kommt die ganze Zeit Werbung. Aber egal, dann machst du die Musik am Apple TV an und dann, ja, dann hast du die Wahl, machst den Fernseher jetzt wieder aus, es würde vielleicht Strom sparen und wäre von daher sinnvoll. Allerdings, wenn du dann irgendwie merkst, die Musik ist kacke und du willst es weiter switchen oder so, okay, kannst du ein Handy rausholen, Apple TV fernsteuern, geht alles irgendwie, aber manchmal lässt man den Fernseher einfach an und so nach 10 Minuten oder so geht er dann in diesen, ja, okay, du klickst nichts, dann mache ich jetzt den Bildschirmschoner an. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich da noch im Raum aufhält, irgendwie, ja, dann fliegt da so die ISS über irgendwas. Und neulich hatten wir Gäste, mein Vater war irgendwie da und der hat gar nicht kapiert, dass das kein Fernsehsender ist, sondern dass das ein Bildschirmschoner ist. Hat er gesagt, das ist ja schön, was hast du da für einen Sender angeschaltet? Und so, ist kein Sender, das ist der Bildschirmschoner.
Ja, ja, und die Bilder sind halt einfach so cool.
Ja.
Und da, finde ich, sieht man auch wieder, wie schwer dieses geografisch von oben gucken, so, ja, man weiß ungefähr, wo man ist, aber die Städte zu erkennen, ich finde das so schwer.
Das ist ja auch, glaube ich, erst seit dem neuesten tvOS ist das, glaube ich, erst so, dass man sich überhaupt einblenden lassen kann. Früher habe ich das immer googeln müssen, um rauszukriegen, was ist.
Ja, ich habe da einmal schon mal China erkannt, bis meine Frau dann gesagt hat, du, da hinten steht Hollywood, ich glaube, das ist nicht in China. Ja, peinlich hier. Ja.
Tja, so ist das.
Aber eben für die Interessierten kann ich das durchaus empfehlen.
Ich glaube nicht, dass sich jetzt wegen unserer Besprechung hier gerade jemand ein Apple TV kauft.
Nee, also deswegen sollte man sich kein Apple TV kaufen.
Nee, aber falls jemand die Bildschirmschoner abgeschaltet hat oder so, dann jetzt auf jeden Fall nochmal wieder anmachen und vielleicht der Sache nochmal eine Chance geben.
Genau, oder einfach mal auf Vorschau klicken und einfach mal eine halbe Stunde reinhängen und einfach ein bisschen ISS fliegen.
Man muss nicht vorher klicken, oder? Immer den Home-Button und irgendwann kommt sie dann. Nee, ich glaube den Menü-Button. Dreimal den Menü-Button, dann kommt's.
Okay. Ja, ich gehe da immer vorschauen, dann kann ich das auch angucken. Dann kann man auch einfach swipen, dann kommt die nächste. Das ist auch ganz praktisch.
Ja, okay, das geht dann natürlich im Normalen nicht, ja. Ist richtig.
Ja, ich hatte mir noch überlegt, ob ich mir irgendwie so ein Fake-Foto mache, wo man erkennt, dass ich einfach mir vorstelle, ich würde auf der ISS sitzen. Hat mir gestern noch getüftelt, so. Boah, wenn wir jetzt so ein paar Stifte und so ein Kram mit Bindfäden an die Decke hängen, die dann rumschweben und dann machen wir ein Foto und tun so, als würden wir in die ISS sitzen. Und weißt du, so auf Twitter dann faken, Alexander Gerst zu sein.
Okay. Ja. Dann möchtest du vielleicht die Clips-App von Apple benutzen. Die kann den Hintergrund austauschen Und da kannst du dich zumindest, glaube ich, in einen Sternzerstörer rein beamen. Nee, das wäre vielleicht schon mal.
Es geht ja darum, offensichtlich zu zeigen, dass man einfach nur Fan ist und nicht auf der ISS.
Okay.
Ein Freund von mir hat vor ein paar Tagen auf Facebook gepostet, Bilder, die er von sich in Google Street View gefunden hat. Also was? Natürlich mit verfremdetem Gesicht und so, aber er ist eben, also es ist erkennbar er, der da auf der Straße rumsteht.
Wie lustig.
Das ist echt ziemlich cool, vor allen Dingen, er sieht ein bisschen gestört aus, weil er steht da irgendwie so vollkommen ohne Anlass auf einer Straße, ist in London, steht da mit so einem Plastikbecher in der Hand, also wie man auf College-Partys Bier trinkt oder so, am helllichten Tage. Und er steht so in der Gegend rum und man denkt sich so, was macht der da? Wer lungert denn so auf der Straße rum? Es ist wirklich ein bisschen bizarr und ist dann ganz lustig, weil er hat dann eben so Screenshots gemacht und dann hat er eben so vier Bilder oder so, wo eben quasi das Auto an ihm vorbeigefahren ist und das Gesicht ist natürlich nicht zu erkennen und so. Aber es ist trotzdem, es ist wirklich erkennbar er. Also es ist schon ziemlich cool. Ich denke mir, der Moment, wo er das gefunden hat, so gesehen, oh, schau mal, da bin ich.
Ja, ich.
Ja.
Ja. Habt ihr euch irgendwo auf Street View gefunden? Wisst ihr das irgendwo?
Wie, als Person, oder?
Ja, ja, also, bist du irgendwo drauf? Weil ich bin zum Beispiel zweimal in meinem Leben einem Google Street View Auto begegnet. Und ja. ich weiß auch bei beiden Begegnungen noch, wo das war. Und habe dann später dort geschaut, ob das da, aber ich bin nicht zu sehen, also.
Ja, also ich bin auch schon mal so einem Auto begegnet, aber nee. Tja.
Ja, schade.
Ja, nee.
Wir versuchen das
weiterhin.
Ich bin einmal indirekt, also mein Auto ist bei dem normalen Google-Satellit zu sehen. Und zwar auf den Parkplatz von meinen Eltern. Die haben vorm Haus so zwei Parkplätze nebeneinander und links steht immer meine Mutter und rechts steht immer mein Vater. Und das Google-Foto. Da steht ein kleines schwarzes Auto, also mein alter Polo. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, Bob, du kennst ihn auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Steht diagonal auf dem Parkplatz drauf. Und es gab, glaube ich, einen Tag in meinem Leben, wo ich das mal gemacht habe, wo ich wusste, die sind beide nicht da. Ich bin jetzt dort, weil ich irgendwas abholen, bringen, Blumen gießen, keine Ahnung, was machen musste. Und ich stelle mich jetzt diagonal auf den Parkplatz drauf, sodass natürlich keiner drauf parken kann. Ja, und da ist der Google-Satellit vorbeigeflogen und hat ein Foto gemacht.
Sehr gut. Alle Zeiten dokumentiert, wie mies du parkst.
Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr da.
Ah, okay.
Ja, ich finde es lustig, wenn du bei uns in Google Street View vorbeiläufst vor dem Haus, dann siehst du unser Auto nicht. Aber auf den Satellitenbildern ist unser Auto zu sehen. Also die sind natürlich, ich meine, wenn man sich überlegt, wie das gemacht wird, natürlich an unterschiedlichen Tagen. Aber es ist halt lustig, weil du zoomst halt so ran und ran und ran und denkst, ah, da steht der Bulli, ist ja lustig. Ran, 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 zack, weg ist er. Und dann, dann automatisch in diese Street View-Ansicht übergeführt wirst und dann ist er nicht mehr da.
Tja.
Tja.
Ja.
Ja, sehr gut. Dann sind wir durch für diese Woche, oder? Das war eine.
Ja, wir wollten noch das mit Homecoming erwähnen.
Ach so, ja, richtig. Vielleicht. Das haben wir voll vergessen, hier in diese Liste einzutragen. Dann schieß mal los.
What?
Du wolltest das doch machen, Bob, oder?
Ja, also ich hatte an euch die Frage gestellt, ob ihr den Homecoming Podcast gehört habt.
Ja.
Was zum Teil der Fall war.
50%, genau.
Genau, also ich habe den mit großer Begeisterung gehört. Ja. Und den gibt es jetzt ja als Serie auf Amazon. In der Hauptrolle Julia Roberts oder in einer der Hauptrollen. Im Podcast wird diese Rolle noch gesprochen von Catherine Keener. Und ich habe nur eine Folge jetzt bisher von der Serie gesehen und habe gewisse Übertragungsschwierigkeiten von vor allen Dingen von Catherine Keener zu Julia Roberts. Finde aber trotzdem, dass es atmosphärisch ganz cool ist und werde das auf jeden Fall jetzt weiterschauen. Und da tauchte irgendwie die Idee auf, dass wir da später nochmal drüber reden, zumal der Bob uns auch noch interessantes Podcast-Material an die Hand gegeben hat.
Genau, es gibt ja von Gimlet Media, das waren ja die Macher des Homecoming-Podcasts Und die haben ja durchaus mit dem Startup-Podcast die Angewohnheit gehabt, sozusagen auch immer in diesem Startup-Podcast einen Blick auf sich selbst zu richten. Und das haben sie auch hier wieder getan. Das heißt, es gibt eine Staffel vom Startup-Podcast, wo sie darüber sprechen, wie das ist, wenn ein ursprünglich als Podcast-Format gestartetes Erzählformat jetzt von Hollywood aufgegriffen wird. Und das kann man da sozusagen parallel dazu noch mit reinsaugen, um den Blick von hinten zu bekommen.
Jo. Ja, und ich denke, wir versuchen das einfach mal von allen Seiten zu betrachten und dann unterhalten wir uns irgendwann nochmal drüber. Und wenn ihr das auch tun wollt, wäre das natürlich umso cooler. Oder genau. Vielleicht schon gemacht habt, wer weiß.
Genau.
Vielleicht seid ihr schon 10 Schritte voraus.
Die Links dazu, wo ihr das machen könnt, falls ihr nicht 10 Schritte voraus seid, findet ihr dann auf sneakpod.de. Und ich würde das jetzt hier als den Einstieg in die Abmoderation nutzen, wenn keiner Einspruch erhebt. Auf sneakpod.de findet ihr natürlich auch die Kommentarspalte, wo ihr eure Anmerkungen zu den ganzen besprochenen Filmen loswerden könnt. Das war hier die Folge 561, also das wäre der Artikel, wo wir darauf warten, eure Reaktionen entgegenzunehmen. Und bis ihr die getippt habt, warten wir gespannt und in der nächsten Woche erscheinen wir wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, wie diese Folge abgelaufen wäre, wenn das so geblieben wäre, dass ich den Stefan gar nicht höre.
Ich habe mir schon mal vorhin überlegt, ob das nicht mal eine Prämisse für eine Sendung wäre. Einfach irgendwie, es können sich immer nur über Kreuz die Leute durcheinander hören oder so.
Ja, aber das müsste dann eine zentrale Figur geben. Also in unserer heutigen kaputten Schaltung wäre ich das gewesen. Und derjenige hat aber das Verbot auferlegt, dass er nicht sagen darf, Stefan, Claudia möchte, dass du auf folgende Frage antwortest oder Claudia hat gesagt oder sowas.
Ja, genau.
Sondern das müsste irgendwie ohne das gehen. Dann wäre es lustig.
Ja, das wäre schon eine spannende Konstellation.